Ja, vielen Dank, Frau Rauwinkel. Vielen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Freundinnen und Freunde der gentechnikfreien Bewegung, liebe Berufskollegen, ich denke, es ist sehr wichtig, dass die britische Gentechnikbewegung auch immer wieder über den Tellerrand hinwegsieht. Wir haben eindrucksvolle Bilder gesehen aus Paraguay von meiner Vorrednerin. Wir haben uns damit auseinanderzusetzen, auf welchen Kosten wir leben und arbeiten, und können das nicht einfach beiseite tun. Und deshalb ist es wichtig, gerade für die Gentechnikbewegung immer wieder über diesen Tellerrand hinwegzusehen, weil die gentechnikfreie Bewegung ein wichtiger Pfeiler ist, um eine vernünftige Änderung der Landwirtschaft und der Agrarpolitik hinzubekommen. Ich bin seit 1985 Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und seit 10 Jahren einer der norddeutschen Sprecher für die gentechnikfreie Bewegung Norddeutschland, zusammen mit meiner Kollegin Annemarie Volling, die die gentechnikfreien Regionen in Deutschland berät. Die ABL gibt es seit 1980 als bundesweite Interessenvertretung mit 3 Pfeilern. Einmal bäuerliche Selbsthilfe, zum zweiten Interessensvertretung in Berlin und Brüssel und zum dritten Widerstand gegen alle Ungerechtigkeiten. Herr Borgef hat erzählt, dass ein Leiter eines Amtes hier nicht erscheinen konnte, durfte, weil in der Einladung das Wort Widerstand auftaucht. Für uns ist das wichtig. Es ist im Übrigen ein demokratisches Recht und ich sage auch Pflicht, gegen Ungerechtigkeiten aufzutreten und Widerstand zu üben. Wir geben seit 1976, seit 35 Jahren, eine eigene Zeitung heraus, die unabhängige Bauernstimme, die dort drüben auch ausliegt, und Sie können sich nachher gerne bedienen, wo gerade auf die aktuelle EU-Agrarreform sehr ausführlich eingegangen ist. Und wir arbeiten seit nunmehr 15, 20 Jahren mit vielen anderen wichtigen gesellschaftlichen Organisationen zusammen, weil Bauern und Bäuerinnen alleine keine Änderung der Agrarpolitik durchsetzen werden. Sie brauchen dazu starke Bündnispartner. Deshalb sind wir in enger Diskussion mit den Bioanbauverbänden, Bioland, Naturland, GEA, aber auch Demeter und auch mit allen Umweltverbänden, BUND, NABU und dem Deutschen Tierschutzbund und gerade auch den Dritte Weltorganisationen Brot für die Welt und Miserio. Ich soll referieren über das, was nach 2013 kommt. Dazu müsste ich Prophet sein, um das genau darlegen zu können. Und wenn ich Prophet wäre, wäre ich unbezahlbar. Deshalb versuche ich einmal, die augenblickliche Diskussion zu beurteilen und Ihnen einen Überblick darüber zu geben, was zurzeit eine Rolle spielt. Wir haben zum Erntedankfest ein Plakat herausgegeben von einem breiten Bündnis von über 50 Organisationen. Und ich will Ihnen den Text vorlesen. Das Plakat ist überschrieben: Mut zum Umdenken. Und ich darf zitieren: Sehen, ernten, essen und satt werden ist in der Welt alles andere als selbstverständlich. Landwirtschaft und die Art, wie Lebensmittel erzeugt werden, geht uns alle an. Spekulationen mit Lebensmitteln und Landraub erzeugen Hunger und Bauernsterben. Wir in Europa haben die Wahl. Wir brauchen eine mutige EU-Agrarreform für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Bäuerlich, ökologisch, vielfältig, tiergerecht, gentechnikfrei, fair und mit globaler Verantwortung. Dazu will ich Ihnen 3 Überlegungen ableiten und aufzeigen. Ich bin der Auffassung, dass Landwirtschaft an einem Scheideweg steht. Und deshalb sind wir erstens der Auffassung, dass wir eine neue europäische Agrarpolitik brauchen. Ein Weiter-so ist keine Option. Das ist die Botschaft von über 400 Wissenschaftlern, die den Weltagrarbericht erarbeitet haben und 2008 veröffentlicht haben. Das Wachsen oder Weichen innerhalb der Landwirtschaft führt immer stärker in eine Sackgasse, genauso wie die Ausrichtung auf den Weltmarkt, unterstützt durch Exportsubventionierung, keine nachhaltige Lösung ist. Wir dürfen nicht wegschauen. Über 1 Milliarde Menschen in der Welt haben nicht genug zu essen und nicht genug zu trinken. Täglich sterben laut UNO-Welternährungsbericht 37.000 Menschen an Hunger. Obwohl, und das sagt der selbe UNO-Ernährungsbericht, genügend Lebensmittel für 12 Milliarden Menschen produziert werden. Jean Ziegler, einer der markantesten Menschenrechtsvertreter seitens der UNO, sagt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Und deshalb kann man nicht einfach mit einer Ausdehnung der Produktion der Meinung sein, damit könne man das Hungerproblem lösen. Zumal 2/3 der Hungernden auf dem Lande leben. Sondern wir brauchen eine wirkungsvolle Bekämpfung der Armut, einen freien Zugang zu Land, Wasser, Saatgut und Bildung. Das sind die entscheidenden Punkte. Und ich habe zitiert Klaus Töpfer, CDU, Ex-CDU-Minister und 10 Jahre für die UNO-Entwicklungsbehörde in Nairobi vor Ort. Nicht durch Technik, wie immer noch einige meinen, vor allen Dingen durch Gentechnik, könne man das Hungerproblem lösen. Nein, es muss die Verteilungsfrage und die Bekämpfung der Armut angepackt werden. Nun könnten wir sagen, und das wird uns ja auch entgegengehalten, euch in Europa, euch Bauern geht's doch gut, über 50 Milliarden Euro werden ausgegeben, 44% des EU-Gesamthaushaltes machen diese Agrarzahlungen aus. Wir sagen, es wird nicht zu viel Geld ausgegeben, sondern es wandert in die falschen Kanäle. Der Präsident des Betrugsdezernats in Brüssel, der EU-Kommission, hat folgenden Satz gesagt. Es gibt 3 Dinge, womit man in der Welt viel Geld verdienen kann. Zum einen Waffen, zum zweiten Drogen, zum dritten Lebensmittel. Gewaltige Subventionen werden dafür ausgegeben. Und an dieser Subventionskasse wird sich bedient. Ein Beispiel: unter den Top 20 der Betriebe, die am meisten Subventionen empfangen, befindet sich die Osterhuber Agrar GmbH in Mecklenburg-Vorpommern, 3,7 Millionen Euro im Jahr. An zweiter Stelle folgt Südzucker mit 2,59 Millionen Euro. Das Ganze wird dann noch aufgestockt durch erhebliche Exportsubventionierung und Südzucker kommt im Jahr auf 34 Millionen Euro. Alles legal. Nicht, dass ich hier sagen will, das haben die nicht, haben die sich erschlichen oder sowas. Das ist im Augenblick das System, was sich an der Fläche orientiert. Wer am meisten Fläche hat, bekommt auch am meisten. Und wie sieht es in der Landwirtschaft selbst aus? Die EU-Kommission hat die Zahlen ja vorgelegt. 80% aller Direktzahlungen gehen an 20% der Betriebe in der EU. In Deutschland bekommen 1% der Betriebe 35% aller Direktzahlungen. Da wird meistens dann in Veranstaltungen gesagt, ja, das ist doch Neidkomplex. Nein, ich finde, wir haben die Frage als Interessenvertretung, aber auch als Bürger und Bürgerinnen, die Steuern zahlen, ein Recht darauf zu erfahren, wo gehen die Gelder hin und ob sie auch einigermaßen gerecht verteilt werden. In einem Land, wo vor einer Woche das Bundesamt für Statistik gesagt hat, dass jeder sechste Bundesbürger an die Armutsgrenze kommt, wo eine Großmutter bis zum Bundessozialgericht gehen muss, damit das Geschenk an die Enkel, 250 Euro, an eine Hartz-IV-Familie, dass diese Enkel dieses Geld auch behalten dürfen, hat auch gerade die Landwirtschaft allen Grund, die Frage zu stellen, wie ist es mit der Verteilung der Gelder? Und genau diesen Punkt hat die EU-Kommission aufgenommen, vor gut einem Monat hat sie einen neuen Gesetzentwurf vorgestellt zur EU-Agrarreform, wo gerade begründet wird, dass man nicht so weitermachen kann wie bisher, sondern dass eine Kappung der Zahlungen kommen muss bei 300.000 Euro, dass eine Staffelung der Zahlungen kommen muss und dass vor allen Dingen der Faktor Arbeit eine wichtige Rolle in Zukunft spielen soll bei der Verteilung der Direktzahlungen, sodass sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Anspruch genommen werden können, um praktisch von Kürzungen der Direktzahlungen ausgenommen zu werden. Das ist ein Umdenken, weil vorher nur an der Fläche die Direktzahlungen sich orientiert haben. Eine langjährige Forderung der ABL, die damit aufgenommen wurde. Wie das Ganze umgesetzt wird, darum werden sich in den nächsten 24 Monaten noch alle Experten kräftig streiten, sowohl die EU-Mitgliedstaaten als auch das Parlament, was ja mittlerweile ein Mitspracherecht hat. Und man darf gespannt sein, wie diese Auseinandersetzungen laufen. Das ist die eine Seite der EU-Agrarreform, Änderungen, dass Arbeit eine wichtige Rolle spielen soll. Die zweite ist, dass die Zahlungen gekoppelt werden sollen an Umweltleistungen, an eine Fruchtfolge, die allerdings relativ schlapp ausgefallen ist. Aber da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Sie können das alles im Detail nachlesen in der November-Bauernstimme, die Sie mitnehmen können. Was kommen wird, und das erleben wir ja schon, ist erst einmal ein Aufschrei gerade der Großbetriebe. Ich sage das ganz bewusst auch in Ostdeutschland, weil sie dann sagen, dass wird unsere Wettbewerbsfähigkeit kaputt machen. Ich sage immer, entweder seid ihr wettbewerbsfähig, dann braucht ihr diese Direktzahlung nicht. Oder ihr seid nicht wettbewerbsfähig, dann kann man darüber sich unterhalten, wie die Direktzahlungen weiter verteilt werden können und wie sie gerechter verteilt werden können. Und wenn ein Großbetrieb sozialversicherungspflichtige Arbeitskräfte hat, dann hat er so gut wie keine Verluste nach den neuesten Vorschlägen des EU-Agrarkommissars. Ein zweiter Punkt zum Umdenken, der eine wichtige Rolle spielt, ist die Auseinandersetzung, wie entwickelt sich die Tierhaltung in Deutschland weiter. Einige von Ihnen werden den ARD-Film über Wiesenhof gesehen haben. Schreckliche Bilder, Tiere werden gequält, hatte ziemliche Debatten, in allen Zeitungen ist dieser Film aufgenommen worden. Natürlich reagiert Fernsehdeutschland auf solche Bilder und natürlich muss sich Landwirtschaft distanzieren von jeglicher Art von Tierquälerei. Egal, ob ich 5 Schweine halte oder 5.000. Aber was uns interessieren muss auch, ist, wie reagieren denn die Bürgerinnen und Bürger darauf? Ich fand interessant, dass in der Schweiz, sozusagen dem Feinkostladen Europas, alle großen Supermarktketten die Wiesenhofprodukte ausgelistet haben. Das tut Wiesenhof weh. Das ist eine Antwort darauf. Ich weiß, unter welchem Druck viele Bauern stehen, auch gerade Bauern, die mit Wiesenhof Verträge haben. Das sind knallharte Verträge. Sie haben sich zum Teil auf die Beratung verlassen, bei Geflügelmast oder auch bei Schweinemast, Kälbermast gibt es ja diese Vertragslandwirtschaft mittlerweile, wo praktisch alles Mögliche gestellt wird, vom Futter bis zum Stall, und der Landwirt nur noch Arbeiter auf seinem eigenen Hof ist. Ich weiß, in welcher Lage man dann ist, aber wir kommen nicht umhin, auch innerhalb der Landwirtschaft dieses Problem offen zu diskutieren. Zumal mittlerweile von den Seiten der Politik darauf stark reagiert wird. Ich komme aus Niedersachsen. Dort ist für die CDU klar, dass man so nicht weitermachen kann. Sie stellt offen in Frage, wie die Tierhaltung weiterlaufen soll. Könnte man sagen, was stellt die CDU zurzeit nicht offen in Frage? Aber es ist ein anderes Thema. Es ist so, dass Landräte sagen, wie viel Landwirtschaft verträgt eigentlich noch unser Landkreis? Das ist ein Alarmsignal. Das haben wir sehr ernst zu nehmen. Unsere Antwort darauf ist, dass man ein Umbauprogramm fordern muss für tiergerechte Haltung. Und es gibt darüber ja schon Beispiele, wie tiergerechte Haltung laufen kann. Der ökologische Landbau oder auch das Neulandprogramm, ein Programm der ABL mit dem Deutschen Tierschutzbund und dem BUND zusammen, zeigt auf, wie man tatsächlich mit einer anderen Qualität von Erzeugung auch ein ausreichendes Einkommen sich sichern kann. Nun wird mir gerade auch in Ostdeutschland dann immer gerne entgegengehalten, na, Herr Janssen, was meinen Sie denn, was ist denn eine Agrarfabrik? 5 Schweine, 20 Kühe oder 3 Hähnchen? Wird immer ein bisschen gerne polemisch gemacht. Ich finde, man kann es nicht an Zahlen machen. Nur wenn Sie überlegen, dass zurzeit in Deutschland in Planung sind, zum Beispiel ein Betrieb eines Holländers mit 10.000 Sauen oder ein Betrieb mit 3.200 Kühen oder ein Betrieb mit 80.000 Mastschweinen oder ein Betrieb mit 450.000 Masthähnchenplätzen, dann sind das für mich industrielle Agrarstrukturen und dann sind es auch Strukturen, die bäuerliche Strukturen kaputt machen. Und deshalb ist es richtig, diese Diskussion jetzt offensiv zu führen, über zum Beispiel Änderungen des Baurechts dazu hinzukommen, zu trennen zwischen bäuerlicher Produktion und gewerblicher Produktion. Ich sage Ihnen das auch deshalb, weil wir gerade am Wochenende unsere Bundesversammlung hatten. Einer der Referenten war der Präsident des holländischen Schweineverbandes, selber Sauenhalter von 1000 Sauen. Holland, ein Musterland, jahrelang Musterland, wohin sich denn Landwirtschaft entwickeln soll. Und Herr Swanenburg, Sie können ihn morgen anrufen, hat auf dieser Versammlung gesagt, über das Wachsen können wir das Einkommen nicht mehr sichern. Wir brauchen Mengenreduzierung und wir brauchen eine Mengenregulierung. Ganz neue Töne aus Holland. Das liegt aber auch daran, dass wir in Holland eine Situation haben, wo die Landwirtschaft sich von der Gesellschaft entfernt hat. Die haben knallharte Auflagen mittlerweile, weil sie überzogen haben. Die Situation haben wir in Deutschland noch nicht. Ich betone noch nicht. Und deshalb ist es wichtig, diese Signale ernst zu nehmen. Ich will Ihnen aber auch sagen, was ich unter Bäuerlichkeit verstehe. Wir haben eine Definition dazu, die ich Ihnen gerne vortragen möchte. Bäuerliches Leben, Denken und Wirtschaften bedeutet Verbundenheit mit Hof, Natur und Heimat, Verantwortung für Tiere, weitgehend selbstverantwortliches Arbeiten, Denken in Generationen und Kreisläufen, Arbeiten im Zusammenhang mit der Familie oder anderen engen Sozialbeziehungen. Ziel bäuerlichen Wirtschaftens ist natürlich ein möglichst gutes Einkommen, aber stets vor dem Hintergrund des Erhalts von Arbeitsplatz und Hof und nicht die kurzfristige Maximalrendite von Kapital ohne Rücksichten auf Inhalt oder Standort der Produktion. Dies steht im Gegensatz zu einer agrarindustriellen Ausrichtung. Zum Schluss das dritte Signal. Das dritte Signal zum Umdenken ist für uns eine gentechnikfreie Landwirtschaft und eine Landwirtschaft ohne Patente auf Pflanzen und Tiere. Herr Borgef hat gesagt, es ist ja erstaunlich, wenn keine Anbauversuche sind, dass diese Bewegung immer noch lebt. Das ist auch gut so. Wir haben uns eben nicht aufs Sofa gelegt, wenn die Industrie mal ein Jahr oder zwei Jahre keine Anbauversuche bzw. ein konventioneller Anbau stattfindet, sondern wir haben weitergemacht. Erinnern wir uns, vor gut einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein sehr beachtenswertes und bemerkenswertes Urteil zum Thema Gentechnik gefasst und die Interessen der Verbraucher und Bauern höher bewertet als die Interessen der Industrie. Das Urteil können Sie im Internet nachlesen, es ist in jeder Zeile lesenswert. Das Land Sachsen-Anhalt hatte zusammen mit der Gentechnikindustrie versucht, das Gentechnikgesetz aufzuweichen. Sie sind in allen Punkten gescheitert. Die höchsten Richter in Karlsruhe haben vor allen Dingen den Vorsorgegedanken, große Wertung zugelegt und sie haben den Schutz der Verbraucher und Bauern für eine gentechnikfreie Landwirtschaft ganz oben angestellt. Es ist schon angeklungen, das EuGH in Luxemburg und mein nachfolgender Redner wird da sicherlich noch sehr vertiefend drauf eingehen, hat ebenfalls ein bemerkenswertes Urteil zur Problematik Honig und Biene und Imker gefällt. Beide Urteile, sowohl Luxemburg als auch Karlsruhe, fallen nicht einfach vom Himmel. Wichtige Rechtsentscheidungen in Deutschland fallen nicht einfach vom Himmel, weil irgendeinem Richter was eingefallen ist, sondern diese Urteile beziehen sich auch immer auf die Diskussion, die in der Gesellschaft geführt wird, sind immer auf Ausdruck gesellschaftlicher Stimmung. Und da hat die gentechnikkritische Bewegung eine Menge geleistet in Deutschland, mit vielfältigen Aktionen, aber auch mit inhaltlicher Tiefe. Die Älteren von Ihnen werden sich erinnern, 89, da bin ich auch angefangen, mich dafür zu interessieren. Da wollten zwei amerikanische Konzerne, Monsanto und Eli Lilly, das gentechnisch veränderte Rinderwachstumshormon, RBST, einführen in Europa. Es war die neueste Errungenschaft, die man in Amerika durchgesetzt hat. Das spritzt man der Kuh zweimal im Monat und dann gibt sie bis zu 20% mehr Milch. Wir haben damals Nein gesagt. Es hat eine große Kampagne gegeben, bis hin zu Landjugendverbänden, Hausfrauenverbänden, Tierschutzorganisationen, Landfrauenorganisationen. Alle haben mitgemacht. Und RBST ist, obwohl die Industrie fest vorhatte, bis zum Jahr 2000 in Europa das zuzulassen, ist nicht zugelassen worden. Im Gegenteil, vor 5 Jahren ist Kanada aus der Zulassung rausgegangen, weil es erhebliche Probleme mit Hochleistungsmilchkühen und RBST gab. Die Gentechnikindustrie wird nicht müde. Da brauchen wir keine Sorge haben. Aber die Bewegung auch nicht. Das kann ich hier schon mal ankündigen. Und wenn die BASF meint, nach Amflora, der Stärkekartoffel, hat sie ja vor 2 Wochen in Brüssel die gentechnisch veränderte Speisekartoffel, Fortuna, zur Zulassung angemeldet. Also, der Kampf geht weiter. Und ich prophezeie schon jetzt, BASF wird mit Fortuna kein Glück haben, auch wenn sie den Namen gewählt hat. Wir erleben gerade einen gewaltigen Konzentrationsprozess im Saatgutmarkt. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft sagt, dass die 10 größten Saatgutproduzenten der Welt 1995 einen Anteil hatten von 35% der weltweiten Saatgutumsätze. Und 2011 liegen sie schon bei 65% der Saatgutumsätze. BASF, Bayer, KWS sind in Deutschland die entscheidenden Player, DuPont, Syngenta und Monsanto auf dem internationalen Sektor. Und sie berufen sich, ebenso wie die Kanzlerin gerne, weil sie eine Nähe hat zum BASF-Chef, auf das geistige Eigentum, was angeblich diesen Konzernen gehört. Gestützt durch eine Patentierungsregelung, die selbst bei konventionellen Pflanzen, die gentechnisch veränderten sind sowieso alle patentiert, selbst bei konventionellen Pflanzen versucht man mittlerweile Patentierung durchzusetzen. Und es ist ein Gewinn gewesen, dass die gentechnisch kritische Bewegung angefangen hat, auch die Frage der Patentierung offensiv aufs Korn zu nehmen. Nur deshalb ist in den letzten 24 Monaten in Gang gekommen und haben überhaupt Leute davon mitgekriegt, dass das Europäische Patentamt in München einen Patentantrag nach dem anderen für die Industrie hat durchlaufen lassen. Spektakulär ist Brokkoli, ein konventionell gezüchteter Brokkoli, der versucht wird, zur Patentierung zu bringen. Steckt Monsanto dahinter. Da hat sich das Europäische Patentamt vertagt. Es hat sich ebenfalls vertagt in der letzten Woche, wo es darum ging, eine konventionell gezüchtete Tomate zu patentieren. Und zwar nicht nur die Tomate, sondern auch das Saatgut daraus und auch andere Folgeprodukte. So weit geht das schon. Bis hin zum Schnitzel, wenn man Fleisch, bestimmte Schweinerassen patentiert, gehen einige Anträge so weit, dass auch die Produkte daraus patentiert werden sollen. Es ist verrückt. Die meisten wissen es nicht. Aber wir haben es zum öffentlichen Thema hingekriegt, sodass es einen Konsens gibt unter allen Parteien im Deutschen Bundestag, dass sie eine Reform der EU-Biopatentrichtlinie wieder anpacken will. Warum ist das so wichtig? Ich sage Ihnen das, weil der Monsanto-Chef in der Wochenzeitung Die Zeit gesagt hat, auf die Frage, Patentierung ist doch ein amerikanisches Problem. Würden Sie denn auch auf deutsche Äcker Patent-Sheriffs loslassen? Und Sie können es nachlesen, 9. Januar 2009 war es in der Zeit, wo Herr Grant sagt, natürlich werde ich das tun, wir haben sehr viel Geld investiert. Also, niemand soll sich täuschen. Sie werden versuchen, auch die Patentierung durchzukriegen. Aber es ist gut, dass die gentechnikkritische Bewegung dagegen hält. Ich komme zum Schluss. Schaffen wir ein Umdenken? Schaffen wir einen Weg hin zu einer bäuerlich-ökologischen Landwirtschaft? Regionale Produktion? Solidarisch mit der dritten Welt? Faire Preise? Ich denke ja. Ich sage Ihnen auch, warum wir das schaffen. Weil es in den letzten Jahren eine Bewegung dafür gegeben hat. Man könnte fast sagen, eine kontrovers laufende Bewegung. Es werden immer größere Ställe gebaut. Bauern hören auf. Und auf der anderen Seite gibt es innerhalb der Gesellschaft ein deutliches Anzeichen und ein deutliches Ja für eine vernünftige Landwirtschaft, wo Bürgerinnen und Bürger auch bereit sind, eine solche vernünftige Landwirtschaft zu unterstützen. Und daran haben wir gearbeitet. Seit einigen Jahren. Wir haben es geschafft, zur Internationalen Grünen Woche in diesem Jahr über 20.000 Menschen auf die Straße zu bringen für eine Änderung der Agrarpolitik. Wir haben die Kampagne Meine Landwirtschaft gegründet mit über 50 Verbänden und Organisationen mittlerweile, die sich kritisch auseinandersetzen, wie denn Landwirtschaft in Zukunft laufen soll. Und wir rufen erneut wieder auf, am 21. Januar 2012 nach Berlin zu gehen, um für eine andere Agrarpolitik, um für Bauernhöfe statt Agrarindustrie zu demonstrieren. Und die Reaktionen der Politik waren erstaunlich. Sie nehmen wahr, dass da was sich rührt, dass sich was tut. Und deshalb dürfen wir nicht müde werden. Ich selber bin aus dem Wendland in Niedersachsen, mache seit 20 Jahren bei der bäuerlichen Notgemeinschaft gegen das Endlager Dorleben, mobil mit den Bäuerinnen und Bauern. Wir werden nächste Woche uns wieder etwas wärmer anziehen müssen, weil ja der Endlagergedanke für Dorleben immer noch nicht aufgegeben wurde. Diese Bäuerinnen und Bauern haben ein großes Symbol auf ihrer Fahne. Das ist ein Storch und ein Frosch. Und der Storch möchte ganz gerne diesen Frosch auffressen. Und der Frosch ist schon ziemlich im Griff des Storches, aber er schafft es doch, seine Hände, sagt man wahrscheinlich nicht beim Frosch, aber doch um den Hals des Storches zu legen. Und er ruft, niemals aufgeben. Und das möchte ich Ihnen mitgeben und mit Ihnen zusammen für eine andere Landwirtschaft.